ARD Sounds.
Seit Jahrzehnten wissen wir, um die Klimaerwärmung auf ein beherrschbares Niveau zu begrenzen, müssen wir deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen, vor allem CO2. Aber stattdessen werden es immer mehr. Höchstens 2 Grad mehr bis zum Jahr 2100. Dieses Ziel ist wohl nicht mehr zu schaffen. Selbst wenn wir jetzt endlich die CO2-Emissionen sehr schnell, sehr drastisch senken würden. Denn es ist schon zu viel davon in der Atmosphäre. Müssen wir also an ganz andere Möglichkeiten denken, um die verheerenden Folgen einer Erderwärmung von 2,5 Grad oder mehr abzuwenden? Etwa die Erde beschatten und dadurch kühlen, zumindest vorübergehend? Oder CO2 aus der Atmosphäre zurückholen? Mein Name ist Renate L. und ich wollte wissen, wie funktioniert dieses sogenannte Geoengineering? Welche Risiken birgt es? Ist es unsere letzte Chance, um den Klimawandel auf ein beherrschbares Ausmaß einzudämmen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Julia Pongratz forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München und im deutschlandweiten Projekt CDR Terra zu Techniken, mit denen man Kohlendioxid, also CO2, aus der Atmosphäre zurückholen kann. Dafür steht das Kürzel CDR, Carbon Dioxide Removal. Dass wir solche Techniken brauchen, ist für sie keine Frage, denn anders sei das völkerrechtlich verbindliche Abkommen von Paris nicht einzuhalten. Es sieht vor, die Klimaerwärmung unter 2 Grad zu halten, verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung.
Wir haben uns dazu verpflichtet, über das Paris-Abkommen, dass wir Treibhausgasneutralität in den nächsten Jahrzehnten erreichen.
Treibhausgasneutralität bedeutet, wir erzeugen zwar noch CO2 oder andere Treibhausgase, aber wir gleichen diese Emissionen aus, indem wir wenigstens das CO2 zurückholen.
Denn sonst ist das nicht mehr zu erreichen, dass wir deutlich unter 2 Grad globaler Erwärmung bleiben. Und deswegen müssen wir auch gar nicht darüber diskutieren, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Es wäre vor 20 Jahren noch anders gewesen, hätte Emissionsreduktion alleine gereicht. Jetzt eben nicht mehr.
Weil all die Treibhausgase der letzten Jahrzehnte sich in der Atmosphäre angesammelt haben. Weil wir immer noch zu viel von ihnen erzeugen. Und weil es auch Emissionen gibt, die sich nicht vermeiden lassen, wie CO2 aus der Zementherstellung, Methan aus alten Mülldeponien oder Lachgas aus gedüngten Äckern. Treibhausgasneutral zu werden bis 2045, dazu hat sich Deutschland sogar gesetzlich verpflichtet mit dem Bundesklimaschutzgesetz. Auch wenn wir, um dieses Ziel zu erreichen, nur ein Treibhausgas aus der Atmosphäre zurückholen, mindert das insgesamt den Treibhauseffekt. Am intensivsten wird das für CO2 erforscht und auch schon angewendet. Denn alle Pflanzen nehmen das Gas auf, wenn sie wachsen.
Die Wälder sind derzeit die Nummer 1 Möglichkeit der CO2-Entnahme. Mehr als 99,9% aller CO2-Entnahme weltweit geschieht über Aufforstung, Wiederaufforstung und langlebige Holzprodukte.
Zum Beispiel Häuser oder Möbel. Das Problem ist allerdings, dass Wälder unter dem Klimawandel leiden. Hitze und Trockenheit hemmen das Wachstum, fördern Schädlinge wie den Borkenkäfer und auch Waldbrände. Wir brauchen also mehr Klimaschutz, um mit Wäldern unser Klimaschutzdefizit ausgleichen zu können. Aber es gibt weitere Ideen, wie man mit Hilfe von Pflanzen CO2 aus der Luft holen und in Form von Kohlenstoff, das C in CO2, dauerhaft speichern kann. Aus schnell wachsenden Pappeln zum Beispiel lassen sich Pressspanplatten herstellen. Oder Pflanzen werden ohne Sauerstoffzufuhr zu Pflanzenkohle verschwelt.
In dem sogenannten Pyrolyseverfahren. Man braucht wieder Energie, es wird im Prozess aber allerdings auch wieder Energie frei.
In Form von Abwärme und in Form von Pyrolyseöl und Gas, die andere Energieträger ersetzen können. Die Pflanzenkohle ist dann der langlebige Kohlenstoffspeicher.
Dass die sehr langlebig ist, das wissen wir einfach, weil wir Pflanzenkohle finden, die 500 Jahre alt ist, im Amazonas beispielsweise schon aus vorkolumbianischen Zeiten. Diese Pflanzenkohle wurde damals in diesen kargen tropischen Böden deswegen zum Einsatz gebracht, weil sie den Boden verbessert. Die Wasserhaltekapazität, die Nährstoffaustauschkapazität der Böden.
Und zu diesem Zweck könnten Landwirte sie auch heute wieder auf Ackerböden ausbringen. Der Ernteertrag steigt dadurch aber nicht so stark, dass sie sich allein dafür lohnt. Deshalb hat die EU jetzt finanzielle Anreize geschaffen für Landwirte, die Pflanzenkohle verwenden. Es ist immer dasselbe Prinzip. Pflanzen holen CO2 aus der Luft, um den Kohlenstoff in einem Produkt langfristig zu speichern. Für das Klima ist es besonders günstig, wenn die Pflanzen auf wiedervernässten Moorböden wachsen. Viele Moore wurden in der Vergangenheit trockengelegt und setzen deshalb CO2 frei, bis sie wieder nass werden. Diese Wiedervernässung von Mooren reduziert also zunächst den Ausstoß von CO2.
Die CO2-Entnahme kommt dann dadurch ins Spiel, dass sehr langfristig natürlich sich diese Torfböden auch wieder aufbauen. Beschleunigen kann man die CO2-Entnahme dadurch, dass man die wiedervernässten Moorböden nutzt über die nasse Landwirtschaft, Paludikultur.
Und aus den dort angebauten Pflanzen lässt sich wiederum Pflanzenkohle herstellen oder aus Schilf auch Baumaterial wie Dämmplatten. Bisher werden die trockengelegten Moore als Äcker oder Weiden genutzt, also für die Lebensmittelproduktion. Und das gilt auch für andere Flächen, auf denen man sozusagen CO2 ernten könnte. Die Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft ist ein zentraler Kritikpunkt an den biologischen CO2-Rückholmethoden. Aber, sagt Julia Pongratz,
es ist ja nur eine Frage dessen, wie wir uns ernähren. Also der größte Teil der landwirtschaftlichen Flächen ist für Viehfutterproduktion oder direkt als Weiden. Trotzdem gehen wir weder gesellschaftlich noch politisch an die Ernährungsumstellung ran.
Dabei wäre ein geringerer Fleischkonsum als in Deutschland und ähnlichen Ländern nicht nur gesünder. Wir würden auch weniger Treibhausgasemissionen erzeugen. Platzsparender als mit Pflanzen lässt sich CO2 mit technischen Anlagen aus der Luft holen.
CO2 wird adsorbiert oder absorbiert an Stoffen und dann werden die wieder freigemacht, indem man die unter hohen Druck beispielsweise bringt oder hohe Temperaturen und dann kann man das CO2 abscheiden und irgendwo anders hin transportieren und wegspeichern.
Dass es solche Anlagen derzeit vor allem in Island und Norwegen gibt, liegt zum einen daran, dass viel Energie gebraucht wird, um CO2 wieder vom Trägermaterial zu lösen.
Solange die nicht voll aus Erneuerbaren kommt, wäre das kontraproduktiv.
Und in diesen Ländern gibt es viel Wasserkraft. Zum anderen ist es dort schon länger erlaubt, CO2 einzulagern. In Deutschland erst seit Ende 2025. Als CO2-Speicher eignet sich unter anderem poröser Sandstein im Untergrund, den es hierzulande vor allem in Norddeutschland gibt. Dort könnte man ehemalige Erdgasbohrungen nutzen, um das verflüssigte Gas in den Untergrund zu bringen. Anschließend müsste man die Lagerstätten überwachen, um sicherzustellen, dass das CO2 auch dort bleibt. Aber was ließe sich überhaupt damit erreichen, CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen? In Hinblick auf das Pariser Klimaabkommen, aber auch auf das Ziel des deutschen Klimaschutzgesetzes, Treibhausgasneutralität bis 2045.
Wir haben aus CEDATERRA heraus auch mit über 100 WissenschaftlerInnen zusammen versucht herauszufinden, gibt es plausible Szenarien für die Zukunft, mit denen Deutschland treibhausgasneutral werden könnte. Unser Fazit ist, mit hochambitionierter Emissionsreduktion und hochambitioniertem Einsatz von CO2-Entnahme könnte Deutschland die Treibhausgasneutralität 2045 gelingen. Das bedeutet aber schon, dass wir die Moore wieder vernässt haben und das CO2 dort nicht mehr rauskommt. Das bedeutet schon, dass wir die Ernährung umgestellt haben und deswegen viel weniger Methanemissionen in der Landwirtschaft haben. Das ist das, was wir mit sehr ambitionierter Emissionsreduktion meinen. Und dann haben wir eine Hochskalierung von einer Vielfalt von CO2-Entnahmemethoden.
Hochskalierung heißt, wir müssten schnell eine ganze CO2-Entnahmeindustrie aufbauen mit Techniken, die heute noch kaum eine Rolle spielen. Das zeigt der Anfang Juni 2026 veröffentlichte Bericht zum Stand der CO2-Entnahme weltweit mit dem Titel »The State of Carbon Dioxide Removal«. Demnach wurden zuletzt 2,2 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt. Das entspricht etwa einem Siebzehntel der globalen CO2-Emissionen 2025, übrigens ein neues Rekordemissionsjahr. 99,9% dieser Entnahme wurde mit Wäldern bewerkstelligt. Mit neuartigen Methoden wie Pflanzenkohle oder technischen Geräten waren es nur 2 Millionen Tonnen, lediglich 0,1% der zurückgeholten Menge. Der Beitrag dieser Methoden muss sehr schnell steigen, fordert das internationale Autorenteam des Berichts. Für diese Steigerung richtet sich der Blick auch auf die Meere. So gibt es unter der Nordsee denselben porösen Sandstein wie in der norddeutschen Tiefebene, Man könnte also auch dort CO2 einlagern. Und das hätte sogar einen Vorteil, erklärt Andreas Oschlies, Meeresforscher am Geomar-Institut in Kiel. Das Risiko, dass eingelagertes CO2 wieder in die Atmosphäre entweicht, wäre viel geringer.
An Land in der norddeutschen Tiefe haben wir irgendwie 20.000 alte Bohrlöcher. In der deutschen Nordsee haben wir 91 Bohrlöcher. Ein zweiter Faktor, der auch dazu kommt, ist, dass wir noch eine Wasserschicht oben drüber haben. Also falls eine Leckage dann passiert, würde sich das CO2, was rauskommt, in dem Wasser auflösen und vermutlich gar nicht an die Atmosphäre kommen.
Das passiert ohnehin dauernd, denn wie alle Meere nimmt auch die Nordsee ständig CO2 aus der Atmosphäre auf.
Das ist viel mehr, als wir uns jetzt vorstellen können, als wir im Untergrund überhaupt lagern könnten.
Weltweit landet mehr als ein Viertel des CO2, das durch menschliche Aktivitäten entsteht, in den Ozeanen. Damit sind sie neben dem Wald die zweite große CO2-Senke. Und das macht sich ein zweites Rückholkonzept zunutze. Dem Meerwasser wird Kalk zugefügt, um seine CO2-Aufnahmefähigkeit noch etwas zu erhöhen. Dabei greift man in das Gleichgewicht zwischen dem Kalkgehalt und dem im Wasser gelösten CO2 ein. Vereinfacht gesagt, wenn das Wasser mehr Kalk enthält, kann es auch mehr CO2 aufnehmen. Auf der anderen Seite haben dann auch alle Organismen, die Kalk für ihr Wachstum brauchen, etwas mehr davon zur Verfügung. Zum Beispiel Muscheln und Schnecken.
Die können etwas schneller, einfacher wachsen oder diese Kalkschalen einfacher bilden jedenfalls. Und das könnte zu ökologischen Verschiebungen führen, dass wir plötzlich mehr Kalkbildner haben, mehr Muscheln. Aus Klimasicht würden wir das gerne vermeiden wollen, denn wenn eine Muschel eine Kalkschale macht, dann macht sie das Wasser umdrum saurer. Und damit kann auch wieder mehr CO2 aus dem Ozean in die Atmosphäre ausgasen.
Soweit die Theorie. Aber wie viel Kalk wäre in der Praxis tatsächlich zu viel? Bisher konnten Andreas Oschlies und sein Team das im Meer nur in abgegrenzten Bereichen ausprobieren, in sogenannten Mesokosmen. Riesige Säcke aus Plastikfolie. Die größten haben 20 Meter Durchmesser und schließen 80.000 Liter Meer ein.
Wir haben Grenzwerte, die wir in unseren Experimenten sehen, die man in der Praxis kaum erreichen würde. So wie Kalk können wir gar nicht so schnell ins Meer schmeißen. Unsere Experimente laufen aber immer nur ein paar Wochen. Danach haben wir dann künstliche Ökosysteme, die nichts mehr mit der richtigen Natur zu tun haben. Wir müssten jetzt richtig in das Meer reingehen und Experimente über mehrere Jahre machen.
Dafür ist dank eines neuen Gesetzes erst jetzt der Weg frei. Das heißt, es wird einige Zeit dauern, bis wir genau wissen, ob man mit dieser Methode nennenswerte Mengen CO2 aus der Atmosphäre zurückholen kann und wie groß das Risiko ist, dass sich der Effekt stattdessen umkehrt. Im Pariser Klimaabkommen haben wir uns verpflichtet, die Erwärmung der Erdatmosphäre unter 2 Grad zu halten. Ein Ausmaß, das noch als beherrschbar gilt. Und das Klimagesetz in Deutschland legt fest, bis 2045 muss das Land treibhausgasneutral sein. Das heißt erstens, es muss uns in weniger als 20 Jahren gelingen, was wir in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft haben, die CO2-Emissionen erheblich zu senken. Und zweitens, die letzten unvermeidbaren Treibhausgasemissionen müssen wir ausgleichen, indem wir CO2 aus der Atmosphäre holen, mittels Pflanzen, technischer Anlagen. Oder indem wir das Meerwasser so verändern, dass es mehr CO2 aufnimmt als bisher. Eine schon ältere Idee dafür ist, das Meer mit Eisen zu düngen. Denn die Menge dieses Nährstoffs begrenzt das Wachstum von pflanzlichem Plankton, das wie Pflanzen an Land beim Wachstum CO2 aus der Luft holt. Der Eisenzuschuss könnte vor allem im Südpolarmeer das Wachstum stark ankurbeln, weil dort kaum Nährstoffe vom Festland ins Meer gelangen. Es würde also mehr neue Biomasse entstehen als zuvor. Und das könnte zum Problem werden, erklärt der Meeresforscher Andreas Oschlies vom Geomar-Institut in Kiel.
Ein Hauptproblem dabei ist, dass die Biomasse irgendwo im Ozean dann verfault. Und dabei produziert sie wieder CO2 und sie zehrt aber auch Sauerstoff. Und der Sauerstoffgehalt nimmt schon jetzt dramatisch ab. Und wenn man dort jetzt noch eingreift durch zusätzliche Düngung, beschleunigt man die Sauerstoffabnahme noch weiter.
Und verschlechtert damit die Lebensbedingungen im Meer. Bei einem Experiment des Geomar vor vielen Jahren hat sich die Methode zudem als nicht allzu effizient erwiesen. Aktuell versuchen einige Projekte in anderen Ländern, es besser zu machen. Aber egal ob Eisendüngung oder zusätzlicher Kalk im Meer.
Das sind schon massive globale Einsätze und Veränderungen von Ökosystemen. Das sind großindustrielle Anwendungen in jedem Fall, mit denen wir wenige Prozent der heutigen Emissionen ausgleichen könnten. Das heißt, wir können das, wenn überhaupt, dann nur für die Kompensation von unseren Restemissionen verwenden.
Also den Emissionen, die sich bei allen Anstrengungen nicht vermeiden lassen, die etwa bei der Zementherstellung, in alten Mülldeponien oder in der Landwirtschaft entstehen.
Emissionsvermeidung, damit müssen wir 90% wegkriegen. Das ist das Einfachste, das ist auch das Kostengünstigste. Und da müssen wir ran. Und wir können nicht hoffen, in keiner Weise hoffen, dass irgendwas von diesen Geoengineering-Methoden uns davor retten kann, dass wir jetzt Anstrengungen unternehmen, die Emissionen zu vermeiden.
Mit dem Emissionen vermeiden geht es allerdings nicht voran. Wenn wir nur so wenig CO2 aus der Atmosphäre zurückholen können, brauchen wir dann vielleicht ganz andere Techniken, um die Erwärmung zu bremsen? Hier kommt ins Spiel, was auf Englisch Solar Radiation Modification heißt, Sonneneinstrahlungsveränderung. Die Inspiration für eine Methode dafür liefern Vulkane, denn die stoßen Schwefeldioxid aus. Klimawirksam sind aber nur sehr starke Eruptionen, erklärt der Atmosphärenforscher James Haywood von der Universität Exeter in England.
Drei Vulkane waren in den letzten etwa 50 Jahren klimawirksam. Agung, El Chichon und zuletzt 1991 der Pinatubo. Der hat eine Abkühlung um ungefähr ein halbes Grad für ein paar Jahre bewirkt.
Weil Schwefeldioxidpartikel bis in die Stratosphäre geschleudert wurden. Sozusagen das erste Stockwerk der Atmosphäre über dem Erdgeschoss, der Troposphäre. Und dort oben haben sie für ein paar Jahre einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All reflektiert. Dieser Teil konnte dann die Atmosphäre nicht mehr erwärmen. In der Troposphäre halten sich solche Partikel nur ein paar Wochen. Um nach diesem Vorbild die Klimaerwärmung über einen längeren Zeitraum zu bremsen, wäre jedoch ein immenser technischer Aufwand nötig. Vor allem sehr viele Flugzeuge, die bis in die Stratosphäre aufsteigen können.
Man bräuchte etwa 4 Flughäfen in der Größe von London Heathrow, um genug Schwefeldioxid in die Stratosphäre zu bringen für 1 Grad Abkühlung. Und man müsste es ständig nachliefern, damit diese Abkühlung anhält.
4-mal Heathrow, das hieße die Transportkapazität von 4-mal 650 Flugzeugen täglich. Die Schwefeldioxidmengen und ihre Wirkung wurden mit Hilfe von Klimamodellen geschätzt und anhand der natürlichen Freilandexperimente durch Vulkanausbrüche. Allerdings kann es auch zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, etwa wenn man nur die Nordhemisphäre auf diese Weise kühlt.
Das wirkt sich sehr stark auf den Monsun aus, der für Afrika und Asien äußerst wichtig ist. Die Klimamodelle zeigen das deutlich. Und die Folgen eines Vulkanausbruchs in Alaska. Der hat große Mengen Schwefeldioxid ausgeworfen. Danach gab es eine historische Dürre in Afrika.
Schuld war der Nowa-Rupta-Ausbruch 1912. Es käme also darauf an, die richtige Dosis und den richtigen Ort zu finden. Die Idee wäre, durch 1 Grad Kühlung für einen begrenzten Zeitraum Unwetter, Hitzewellen und Dürre zu verhindern. Und vor allem, um in dieser Zeit nachzuholen, was bisher nicht gelungen ist, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Das ist das wichtigste Ziel einer vorübergehenden Kühlung um nur 1 Grad. Länger und mehr wäre zu riskant.
Eine ständig zunehmende globale Erwärmung würden wir nicht ausgleichen. Denn wenn wir damit aufhörten, käme es zum sogenannten Beendigungsschock. Der ganze Klimawandel, den man zurückgehalten hätte, würde innerhalb von 5 bis 15 Jahren passieren. Das wäre eine sehr schnelle Veränderung, verglichen mit dem allmählichen Klimawandel durch die Zunahme der Treibhausgase.
Daran könnten sich Ökosysteme und wir Menschen nur schwer anpassen. Schon die derzeitige Geschwindigkeit des Klimawandels ist problematisch genug. Es gibt noch eine zweite, technisch weniger aufwendige Möglichkeit, die Erde zu beschatten. Wie die funktioniert, zeigt ein unbeabsichtigtes Freilandexperiment. Seit 2020 gelten strengere Abgasgrenzwerte für Schiffe auf den Weltmeeren.
Mit unserem Klimamodell schätzen wir, dass dadurch der Klimawandel um 3 Jahre beschleunigt wurde. Es könnten aber auch bis zu 10 Jahre sein.
Denn dort, wo früher Schiffe ihre Abgase in die ansonsten saubere Luft über den Ozeanen geblasen haben, wurden die Wolken heller. Durch einen physikalischen Effekt. An Partikeln in der Luft, sogenannten Aerosolen, kondensiert Wasserdampf. Durch die zusätzlichen Aerosole aus dem Abgas sind deshalb Wolken mit vielen kleinen Tröpfchen entstanden. Die sind besonders hell und reflektieren deshalb Sonnenlicht zurück in den Weltraum. Und auf diesem Prinzip würde die zweite Beschattungsmöglichkeit basieren.
Die Idee ist, harmloses Meersalz-Aerosol auszubringen, vielleicht mit Sprühanlagen auf Schiffen, damit diese zusätzlichen Aerosole die Wolken aufhellen, sodass sie Sonnenlicht zurückreflektieren und den Planeten kühlen.
Auch in diesem Fall kann es allerdings zu unerwünschten Nebenwirkungen in weit entfernten Gebieten kommen. Das haben Simulationen mit Computermodellen gezeigt. Etwa, dass es im Amazonasgebiet weniger regnet, wenn man südwestlich von Südamerika die Wolken aufhält. Oder, dass durch hellere Wolken vor der Westküste von Nord- und Südamerika ein La Niña-Effekt auftreten könnte, der 8-mal so stark ist wie üblich. Diese veränderte Meeresströmung führt in Australien und Südostasien zu Starkregen, in Südamerika zu Dürre. Man müsste die Aerosolmengen also sehr genau dosieren und das Meeresgebiet sorgfältig auswählen, um derartige Schäden zu verhindern. Aber ist es überhaupt sinnvoll, an solchen Techniken weiter zu forschen, wenn so einschneidende Nebenwirkungen auftreten können?
Derzeit sollten wir keine dieser Ideen, so unausgereift sie auch sein mögen, gleich ausschließen. Die Klimakrise ist möglicherweise so heftig, dass wir auch zu solchen Ideen forschen müssen, ob wir sie mögen oder nicht. Es ist fast wie eine Investition in eine Sicherheitseinrichtung für das Klima. Und ich glaube, in so etwas sollten wir investieren. Weil der Klimawandel so heftig werden könnte, dass wir auf solche Notbremsen angewiesen sind.
Allein die Forschung zu solchen Techniken, egal ob zur Kühlung oder um CO2 zurückzuholen, birgt allerdings auch ein ganz anderes Risiko. Dass sie als eine vermeintliche Lösung aufgefasst und vorschnell umgesetzt werden. Weil das bequemer zu sein scheint, als die Treibhausgasemissionen zu senken. Aber das ist ein Irrtum. Alle bisher bekannten Methoden, um CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen, könnten nur wenige Prozent unserer derzeitigen CO2-Emissionen ausgleichen. Sie erfordern massive Veränderungen bei der Landnutzung und die ökologischen Risiken einiger Methoden sind noch nicht ausreichend erforscht. Bei den Techniken, mit denen man Sonnenlicht ins All zurückreflektieren könnte, weiß man schon etwas genauer, wie groß die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen ist. Diese Geoengineering-Technologien sind von den Forschenden nur als eine Art Nothilfe gedacht, um Zeit zu kaufen oder um Emissionen auszugleichen, die sich tatsächlich nicht vermeiden lassen. Vielleicht ist ein wesentliches Ergebnis dieser Forschung, dass sie uns zeigt, nur wenn wir unsere Treibhausgasemissionen endlich drastisch verringern, können wir den menschengemachten Treibhauseffekt wirklich eindämmen. Und wie das geht, ist bekannt. Wir müssen es nur tun. Mein Name ist Renate L. und ich habe für IQ Wissenschaft und Forschung recherchiert, ob wir den Klimawandel aufhalten können, indem wir CO2 aus der Atmosphäre zurückholen oder die Erde beschatten. Solche Technologien werden nur erforscht, weil die Treibhausgasemissionen immer noch steigen, statt zu sinken. Warum das so ist, damit habe ich mich in einer anderen Folge beschäftigt. Sie hat den Titel »Starke Fakten, schwache Politik – Wie kann Klimaforschung überzeugen?« Den Link findet ihr in den Shownotes. Und Links zu den deutschen Forschungsverbünden CDR Terra und CDR Mare mit umfangreichem Informationsmaterial zu den verschiedenen Methoden, CO2 zurückzuholen und zu speichern. Und hier noch ein Hörtipp. Amerika verstehen heißt das neue Format des Deutschlandfunks. Einmal in der Woche erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkert, wie die USA ticken. Gemeinsam mit den Hosts räumt er transatlantische Missverständnisse aus dem Weg und blickt in die Geschichte, um Trumps Amerika von heute besser zu verstehen. Jeden Samstag eine neue Folge in ARD Sounds.